Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emovotion. Heute sprechen wir über das Thema, ja, man könnte sagen Camping und was man dazu braucht.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und außerdem mit dabei ist Christian Miesner. Ich grüße dich, Christian. Hi.
Servus zusammen.
Hallo. Und wir haben uns mal wieder einen Gast ins Studio sozusagen geholt. Beziehungsweise ist es ja nicht das Studio, weil wenn ich ihn mal anschaue, er ist ganz weit weg von mir zugeschaltet. Im Hintergrund die Wüste, ein Kamel, Wüstengebäude. Ich weiß nicht, ob er dort ist. Ich vermute mal nicht. Hallo Dietmar Köller.
Ja, hallo zusammen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Und das ist natürlich nicht der Ort, wo ich mich gerade aufhalte, sondern wo ich letztes Jahr im Oktober, November war. Das ist Marokko und ich bin im trüben, einfachen Bottrop. Aber ja, auch heute bei 16 Grad.
Von Marokko nach Bottrop, das ist ziemlich traurig, oder?
Sagen wir es mal so, es zieht mich ja wieder dahin. Ist ja nicht so, als wenn ich in Bottrop bleibe. Du hast das Thema Camping angesprochen. Mhm. Das macht man seltenst zu Hause vor der Haustür. Ja, beim Christian ist das, glaube ich, anders. Der macht das, glaube ich,
die Frage ist, wo ist zu Hause?
Genau, also zurzeit ist das noch und das bleibt auch so, Bottrop hier, mein Zuhause zusammen mit meiner Frau. Meine Kinder sind ja auch schon aus dem Haus, aber logischerweise auch häufig unterwegs, unter anderem auch dieses Jahr wieder bei der Rif Maroc mit der Silvia, die auch durchaus das ein oder andere schon mal Gast hier in der Sendung war.
Absolut. Und die ja unsere Korrespondentin für Afrika ist. Und sie hat uns auch dich vermittelt. Du bist einerseits Fotograf. Ich habe mir auf deiner Webseite, Didi on Tour heißt die, mal reingeschaut. Du hast wirklich wunderschöne Bilder, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt. Die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Also Kompliment. Aber es ist ja auch dein Beruf, ne? Du lebst davon, dass du Bilder machst. Und auf der anderen Seite, und deswegen haben wir dich eingeladen, bist du auch in der E-Mobilität unterwegs und bist gerade dabei, etwas zu machen. Du baust kein VW-Bus um, aber du baust einen Lieferwagen um. Was hast du dir ausgesucht?
Genau, also die Suche nach dem richtigen Basisfahrzeug, wie man das mal so nennen möchte, die war ziemlich lang. Also Elektromobilität ist für mich kein Neuland. Ich bin seit Jahren, aber auch angefangen mit einem Hybrid irgendwann mal vor ein paar Jahren, vor über 10 Jahren, wo man dann noch die Angst hatte, die Reichweitenangst, die German-Reichweitenangst. Bin dann logischerweise irgendwann mal auf den vollelektrischen gegangen. Und das Thema Campen war immer schon mein Thema, früher auf dem Zelt. Aber die großen Dinger, diese großen Kastenwägen oder sogar Teilintegrierte, die sind natürlich elektrisch absolut schwierig. Da gibt es eigentlich noch nichts Großartiges auf dem Markt. Inzwischen gibt es einige Ausbauer, die also auch durchaus schon das Ganze von der Webseite konfigurieren können. Beim Christian weiß ich, der hat ja selbst sein Auto elektrifiziert. Das heißt, zu der Zeit gab es halt auch noch nicht so viele Basisfahrzeuge, aber inzwischen werden die immer besser. Da sind hier die ganze Ducato-Serie, die ganzen Sprinter gibt es auch inzwischen elektrisch. Ist mir aber alles ein bisschen zu teuer und noch nicht ganz so auf dem Stand der Technik, wie man es gerne hätte. Und ich habe mich tatsächlich für einen Maxus E-Deliver 7 entschieden. Das ist so die richtige Größe, um nicht so eine Schrankwand durch die Gegend zu fahren. Also die vollwertigen 230, 260 Euro Fahrzeuge. Und es ist ein 2-Meter-Fahrzeug. Und was das Neue ist bei dem Auto, das ist sogar ein Allrad. Das heißt, mit einem Elektro-Allrad-Camper durchaus auch mal abseits der normalen Wege hinzukommen zu den tollen Fotospots. Da ist wieder der Kreis zum Thema Fotografieren. Das ist das, was ich zurzeit mache. Beziehungsweise auch teilweise machen lasse. Das heißt, so ein richtiger Schreiner bin ich nicht. Deswegen habe ich einen guten Helfer an der Hand.
Es gibt ja erstmal eine Überlegung, bevor man überhaupt campt, nämlich, was nehme ich denn eigentlich zum Campen? Also die einen sind mit dem Zelt unterwegs, ja, die bauen sich halt da, wo sie sind, ein Zelt auf, hat seine Vorteile, hat aber auch natürlich gravierende Nachteile. Ich zum Beispiel habe mich entschieden, ich ziehe lieber einen Wohnwagen, weil den Wohnwagen kann ich dann auf dem Campingplatz zum Beispiel abstellen und kann dann mit dem Auto alleine weiterfahren, was ich sehr praktisch finde. Du hast dich entschieden, ich nehme ja was Größeres und kann es aber nicht abstellen auf dem Campingplatz oder wo immer auch du bist, zum Beispiel um einkaufen zu gehen.
Ich kenne alles. Also zurzeit fahre ich tatsächlich mit einem normalen Elektroauto und einem Hänger hinten dran, das heißt einen kleinen Camper mit 750 Kilo, ein Teardrop. Das heißt, ich kenne das auch. Da ich aber oft alleine unterwegs bin, ist das halt mit Hängerfahren immer ein bisschen schwierig. Das Handling und dann Ladestationen, die anhängertauglich sind noch nicht so rar gesät. Ich habe zwar inzwischen eine Liste um Standort hier Bottrop herum. Die nächsten 1000 Kilometer kann ich in alle Richtungen fahren und kriege anhängertaugliche Ladesäulen. Danach wird es ein bisschen
schwierig. Ich finde es ja nicht schwierig, denn kurz mal abzuhängen. Also Das geht ja schnell.
Nee, es ist aber immer wieder ein Aufwand, den man machen muss. Und ich sag mal, auf einem kleinen McDonald's-Parkplatz, darf man das überhaupt sagen, Anhänger dann zu rangieren, wenn man da an die Ladesäule will, weil man gerade keine andere findet, ist manchmal ein bisschen schwierig. Es funktioniert alles mit so einem kleinen auf jeden Fall. Aber ich kenne das Reisen auf alle Arten. Also ich bin mit Wohnmobil in Amerika gefahren, mit den großen 10-Meter-Schiffen. Ich habe lange Zeit gecampt, als mit einem Zeltauto oder auch mit einem Elektroauto, jetzt auch mit dem Anhänger. Das heißt, ich kenne es eigentlich alles und habe mich jetzt für das vollwertige Fahrzeug entschieden, wo man dann alleine irgendwo stealth irgendwo stehen kann und nicht halt darauf angewiesen ist, mit dem Hänger einen anderen Parkplatz zu finden und so weiter.
Das ist also deine erste VW-Bus-Größe, die du hast.
Genau.
Kann ich dir nur zu gratulieren. Also ja. Wir haben ja 25 Jahre VW-Bus gefahren. Das geht auch mit 4 Menschen, also 2 Kindern. Mhm. Wir hatten die Hunde. Also, und du kommst halt in Tiefgaragen. Und es ist eigentlich ein Alltagsfahrzeug gleichzeitig. Und ein Camper gleichzeitig. Und für uns war das damals super. Also ich bin sehr gespannt auf dein Projekt. Ich freue mich, das dann fertig zu sehen.
Das auch. Auf jeden Fall bin ich genauso. Ich denke mal noch 3-4 Wochen, dann steht er hier vor der Haustür. Und dann wird dann weitergebaut. Ein Camper ist ja nie ganz fertig, da kommt immer noch das ein oder andere rein. Das mit dem Tiefgaragen tauglich, das habe ich mir verbaut. Der ist zwar 1,99 in der Serienausstattung, der Maxus für die über 7, aber so eine 4 cm Höherlegung plus das Hochdach, was ja auch nochmal so 10 cm aufbaut, da kommt man gerade knapp unter 2,10 mit etwas Glück. Das heißt, die klassischen Parkplätze mit der 2,10 Meter Grenze könnte ich noch schaffen, aber die Tiefgarage mit 2 Meter werde ich vielleicht das erste Mal ausprobieren. Mal gucken, wie viel Zentimeter.
Ja, und oft ist ja auch die Höhenbegrenzung, da steht zwar 2 Meter, also wir reden nicht von Tiefgaragen, sondern von so freien Parkplätzen und dann ist die nicht 2 Meter, sondern 2,10 Meter oder so. Das ist schon eine gute Höhe.
Genau. Jetzt ist ja das Ganze ja ein Lieferwagen, der hat hinten keine Fenster und ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Komfort ist, weil meistens sind die reinen Nutzfahrzeuge oftmals nicht so komfortabel. Wie ist das bei dem?
Ja, okay, die Erfahrung habe ich natürlich noch nicht. Ne? Das heißt, ich bin letztes Jahr mit dem Michael, unter anderem auch mit dem Maxus in Marokko gewesen. Aber so ein bisschen was mitbekommen von dem Fahren. Er fährt sich natürlich wie ein Lieferwagen, aber am Ende, es ist komfortabel genug, sage ich mal. Es ist kein Auto. Ich bin ja zurzeit auf der Volkswagen-Schiene. Das ist natürlich schön, da kann man lange Strecken schön fahren. Aber mit so einem Lieferwagen geht das auch. Und das Schöne ist einfach, dass man das Bett immer dabei hat, auch während der Ladepause.
Genau, und während dem Fahren liegt man sowieso nicht im Bett. Das Ding kostet, wenn ich das richtig gesehen habe, so um die 34.000 Euro, wenn man den neu kauft, ne?
Ist er noch in D-Mark-Preisen, Euro?
Euro.
Deutlich teurer.
Habe ich D-Mark gesagt? Nee.
Nein. Also mit 30 weiß ich nicht. Also vielleicht hast du bei der Benzin- oder Diesel-Variante
geschaut. Nee, E-Deliver habe ich geschaut. Aber ich habe allerdings, muss ich sagen, mit der kleinen Batterie sehe ich gerade. Mhm. Ich vermute mal, die haben ja mehrere Batteriegrößen. Ich glaube, 2 Batteriegrößen. Und die größere ist, glaube ich, 88 Kilowattstunden, das dürfte dann deutlich teurer sein als die 34.000, die ich jetzt gerade im Konfigurator sehe. Ne?
Also das ist, ich glaube, der Basislistenpreis, das ist ja die Allrad-Variante mit der großen Batterie, liegt knapp über 60.000.
Hui.
Ist aber weit weg von dem, was ich jetzt bezahlt habe. Mhm. Da sind die Händler hier durchaus in der Lage, ordentliche Rabatte zu geben. Also bei mir hat da gut eine 4 gestanden. Das ist also einiges an Prozenten, die runtergegangen sind. Also bei 60.000 hätte ich sicherlich auch gesagt, dann schlage ich da nicht zu.
Aber jetzt muss ja noch Geld investieren in den Ausbau. Mit wie viel Geldstücken rechnest du da?
Also es wird sicherlich auch eine fünfstellige Summe logischerweise, die dann nochmal da drauf kommt. Da sind wir noch nicht ganz am Ende, weil wir noch so ein paar Kleinigkeiten haben. Das ist eine Höherlegung, da ist nochmal ein anderer Reifensatz dabei. Die ganzen Aufbauten und Elektrik, die ich da noch an Schmackazien reinbastle. Ich habe mir den Vorteil, dass ich direkt auch an die Traktionsbatterie drankomme. Das heißt, mit dem EPTO-Anschluss, Electronic Power Takeoff vom Maxus, kommt man quasi mit einem Kabel an die 400-Volt-Steckdose. Wir haben das zwischen Weihnachten und Neujahr tatsächlich auch mal per Experiment ausprobiert. Das heißt, er hatte sein Fahrzeug ja in München, in Lenkries, haben wir das Kabel angesteckt, haben einen Wechselrichter angeschlossen und dann haben wir extra einen 400-Volt-Gleichstrom-Wechselrichter, der 230 Volt erzeugt. Das heißt, mit dem haben wir tatsächlich die Möglichkeit, an die Hochvoltbatterie dran zu gehen. Das heißt, ich habe eine Powerbank von 88 Kilowattstunden mit dabei, dann noch einen kleinen Zwischenpuffer von Power Station Und so habe ich dann die Möglichkeit, logischerweise komplett gasfrei, induktiv zu kochen, elektrisch zu heizen und so weiter. Und regelmäßig halt, wenn ich Strom brauche, auch mit der großen Batterie nachzuladen. Also preislich kann ich noch gar nichts sagen. Ich muss mich da mit Michael noch mal ein bisschen einig werden. Wir werden uns einig. Also die Größenordnung ist klar, aber es wird sicherlich insgesamt nicht deutlich mehr als 70.000 Euro.
Kannst du gewerblich nutzen? Ist das, kannst du diese Sonderabschreibungen nutzen, die wir noch bis nächstes Jahr haben?
Da muss ich auch nochmal mit meinem Steuerberater sprechen. Es gibt halt zwei Modelle, entweder genau diese gewerbliche Geschichte, aber dann muss ich auch in der Größenordnung irgendwie eine sinnvolle Abschreibung haben und Einnahmen über den Wagen, und ich werde ihn doch auch sehr viel privat nutzen. Und da muss ich halt noch gucken, was das beste Modell ist. Aber das Geld ist eigentlich das Nebensächliche, das, was man mit am Ende des Tages machen möchte und kann. Also das heißt, in den nächsten 24 oder eigentlich 12 Monaten geht das Fahrzeug wahrscheinlich einmal von Südmarokko-Sahara bis hin zum Nordkap. Nicht in einer Tour, aber wenn man das mal als Story insgesamt berichten möchte, dass man von der Hitze bis zum Nordkap und das im Winter logischerweise
natürlich
gerne Nordlichter fotografieren möchte, und nicht im Sommer, das ist ja noch was für Anfänger. Insofern habe ich dann beides dabei und das sind dann 10.000 Kilometer.
Das ist ein schöner Plan, gefällt mir.
Ja, mir auch.
Du hast auf ein Hubdach verzichtet oder ist das noch gar nicht möglich? Also du hast nur in Anführungsstrichen so einen Pop-Top, dass man aufrecht drin stehen kann?
Richtig, also da ich nicht derjenige bin, also wir brauchen das nicht für 4 Personen, das war's. Das heißt, ich werde, ich sag mal so, zu 70-80% werde ich das alleine nutzen. Und halt dann die klassischen Urlaube und Wochenenden vielleicht mit meiner Frau und Hund. Das heißt, wir brauchen nur maximal 2 Schlafplätze und die kriegen wir in dem Fahrzeug als Längsschläfer
natürlich
gut hin. Jetzt da zusätzlich noch ein Hochdach hinzubauen, wo man womöglich noch drin schlafen kann, ist meiner Meinung nach zu viel. Einmal vom Gewicht, vom Preis. Und ja, wir brauchen es halt nicht. Ne?
Musst du das Bett dann umbauen, damit du darin schlafen kannst, oder ist es immer aufgebaut?
Das Einzelbett ist 80x1,90. Das wird also immer aufgebaut sein. Und dann kann man das zum Bett ausziehen. Das ist in weniger als 30 Sekunden ist das als Bett aufgebaut.
Wobei das ist etwas, was ich wirklich genieße bei meinem Wohnwagen, dass ich da aufrecht stehen kann. Das ist wirklich zusätzlicher Komfort. Also wenn ich dann auf dem Campingplatz, was weiß ich, so VW-Busse gesehen haben, die ja ganz schick sind, aber wo man halt einfach nicht drin stehen kann. Mein Vater hatte auch so einen. Ne? Also das würde mir fehlen.
Genau. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit zu stehen. Das heißt, ich muss dann einmal das Dach aufmachen, was dann bei gutem Wetter, also bei normalem Wetter, auch ganz gut funktioniert. Ich denke mal, wenn man dann in Richtung Minustemperaturen geht, dann bleibt das auch unten, um die Temperatur halt zu halten. Aber ansonsten steht man aus dem Bett auf und kann sich hinstellen und ordentlich die Hose anziehen. Das ist halt der Unterschied. Jetzt haben wir den Teardrop, da haben wir nicht die Möglichkeit. Das heißt, man muss immer vor die Tür, um aufzustehen. Mhm. Und das war mit eines der Gründe, dieses Dach noch mitzunehmen. Viel mehr geht, glaube ich, jetzt bei Maxis nicht, weil der so eklige Verstrebungen oben hat. Da kann man also die zweite Verstrebung nicht auch noch zerschneiden. Bei einer kann man ein bisschen was machen, aber da kennt er mich jetzt nicht besser aus als ich, um halt die Statik gut hinzukriegen.
Du hast ja mit was in Marokko, auch mit der Silvia, die ja da durch Marokko gefahren ist, beziehungsweise bis Dakar mit Solar betrieben, stellenweise. Hast du darüber nachgedacht, dass du quasi Solar direkt in deine Hochvoltbatterie laden kannst?
Also ich bin ja von zu Hause aus ein bisschen elektrisch affin. Ich habe das mal studiert. Und wenn ich weiß gar nicht, wie viel Solar ich bräuchte, um sinnvoll was ins Auto zu kriegen. Ja, man kann seine 6 oder 8 oder 10 oder noch mehr Felder irgendwie aufbauen. In der Sahara geht das auch. Aber die muss man ja auch transportieren, diese Felder. Mhm. Und alles das, was man normal aus Dach kriegt, ihr kennt vielleicht den Martin mit dem Ford, der hat auch da die Seitenwände voll und so weiter. Das sind ja nicht mehr als 2, vielleicht 2,5 Kilowattstunden oder Kilowatt, die man da drüber zieht. Ja, wenn man so viel Urlaub hat, dann kriegt man das ein oder andere Mal wieder was drauf. Aber bei mir ist es Solar wirklich nur, ich habe ein 200 Watt Peak Feld geplant, plus nochmal ein externes, also maximal 400 Watt Peak, um halt den normalen Strombedarf zu decken. Mhm. Also was weiß ich, der Kühlschrank, das Kochen und so weiter. Damit sollte das ausreichen. Aber fürs Fahren, denke ich mal, werde ich regelmäßig an die Ladesäule fahren.
Ja, nee, da bin ich bei dir.
Ich habe noch eine 4000 Wattstunden Batterie mit dabei, also das Powerstation, und darüber kann ich notfalls noch wie so ein Reservekanister ein paar Kilowatt fahren. Das habe ich am letzten Mal fast gebraucht. Ich bin mit dem Mercedes EQV von Aktivcamper zurückgefahren aus Marrakesch und hatte dann irgendwann mal, ach, die Ladesäule, die brauchst du noch, ich will zur Schnellladesäule, die ist ja noch 3 Kilometer, 4 Kilometer weiter, das schaffst du noch. Und ich bin tatsächlich 2 Kilometer mit null Kilometer Restreichweite an die Ladestation gerobbt. Das wäre dann so eine Situation, wo mir so eine Powerstation mit 4 kW durchaus nochmal was an Leistung bringen könnte, um ein paar Kilometer zu fahren.
Wobei ich finde schon, dass sich das lohnt, selbst wenn du was weiß ich, 400 Watt Peak hast, das zu machen. Einfach deswegen, weil ja Autos oftmals sehr lange stehen. Und dann finde ich, kann sich das schon lohnen. Natürlich, klar, zum Fahren eher nicht. Aber wenn es ein paar Kilometer noch zusätzlich sind, ist ja eigentlich auch ganz schön. Das ist einfach ein schönes Gefühl, finde ich.
Also technisch wird es funktionieren. Ne? Das heißt, die Powerstation von einer der bekannten Marken, die 4000 Wattstunden hat, die hat ja zwei Solareingänge. Das heißt, da kommt regelmäßig was rein. Und ich kann dann gleichzeitig über einen blauen CE-Stecker mit einem Juice Booster oder sonst wie das Auto laden. Und das geht ja sogar gleichzeitig. Ne? Also das heißt, auf der einen Seite geht was ab und auf der anderen Seite kommt was dran. Jetzt nicht in der gleichen Geschwindigkeit, aber rein theoretisch würde es funktionieren. Und so kann man sich dann in der Wüste 1, 2, 3 Tage mal so ein paar Kilometer bis zum nächsten Lader retten.
Du hast ja dich jetzt entschieden, das selber auszubauen bzw. ausbauen zu lassen. Wie ist denn das? Ich denke mal, du hast dir den Markt mal angeschaut, ob es da nicht fertige Optionen gibt. Gibt es solche Optionen?
Es wird immer mehr. Also ich verfolge das natürlich auf den letzten Messen immer, die großen Campingmessen. Ne? Da stehen ab und zu mal die ein oder anderen Anbieter. Also die schon ziemlich lange dabei sind, ist Van John aus Holland. Die haben aus der Stellantis-Gruppe die Fahrzeuge und bauen die mit einem modularen System auf. Eifelland war jetzt auf den letzten beiden Messen auch mit einem Renault Master als E-Variante. Und dann gibt es natürlich die ganzen ID.Buzz-Ausbauer, Outbase und wie sie alle heißen, Event hier, die in der Größenordnung elektrisch bauen. Und alles andere ist eigentlich sehr individuell. Aber diese Fahrzeuge sind meiner Meinung nach eher so für den sechsstelligen Geldbeutel gedacht. Also da geht es sehr schnell in Richtung 100.000 Euro darüber und sind natürlich dann ausgelegt auf den Ausbau, den man hat. Also ID.Buzz ist eine schöne Sache, ist mir aber an der Stelle ein bisschen klein. Deswegen habe ich mich für den großen entschieden. Ja, mit 5,40 Meter Länge und 2 Meter Breite und so weiter ist er deutlich mehr Platz als der ID.Buzz. Und auf der anderen Seite ist er kleiner als so diese vollwertige Kastenwagengröße, die wie sagtest du, Ikea-Schrank im Wind, der einfach dann da nochmal deutlich anderen Reichweite an Wind, ja, Angriffsfläche hat. Und das hat dieser hier halt nicht.
Nee, ich glaube, das ist, wenn man das kann, ist das im Moment die exakt beste Größe. Also wir gucken natürlich nach der nächsten Generation Schrankwände, also die aufrecht drin stehen die ganze Zeit. Und da stößt du einfach diese Schnittmenge von 3,5 Tonnen und großer Batterie und gleichzeitig Zuladung, in diesem Fall Möbel und Menschen und Wasser, das wird echt eng. Und deswegen, also wir haben jetzt einen im Blick und tatsächlich im Moment auf Ducato, weil der mit nach dem letzten Facelift mit diesen 110 Kilowattstunden ganz gut dasteht. Also das ist so eventuell der Kompromiss, aber I'll keep you posted.
Ich hatte ja einfach die Auswahl richtigen Basisfahrzeuges. Das ist zurzeit aktuell wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, wir stehen kurz davor. In den nächsten 1, 2 Jahren kommen wahrscheinlich Modelle, die sich deutlich besser eignen. Aber das muss man halt an Zeit haben. Ne? Ich hatte jetzt die Zeit nicht. Das Auto, was ich jetzt habe, das geht im Juni weg. Ist halt ein Leasingfahrzeug. Und ich brauchte jetzt einen Ersatz. Und ich wollte mir nicht nochmal einen normalen Wagen kaufen, also einen normalen Auto, um das dann halt entsprechend mit dem Hänger zu ziehen, sondern ich wollte in die Richtung Camper gehen. Ich war sogar kurz davor, einen Übergangsdiesel zu kaufen. Wie kann das sein? Ja? Ich habe mich glücklicherweise dagegen entschieden und mit jeder Diskussion jetzt über das Auto, was wir uns jetzt angeschafft haben, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe mit dem Übergangsdiesel. Ich sehe die ganzen Fahrzeuge und wenn die dann vom Campingplatz wegfahren mit diesem das ist für mich so ein Schmerz in meiner Brust, so einen Diesel inzwischen zu hören. Und entsprechend
und zu riechen.
Zu riechen, genau. Deswegen bin ich sehr froh, das nicht gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich es wirklich jetzt in diesem Jahr brauche oder gerne hätte, dann ist die große Variante noch ein bisschen, ja, noch herausfordernd. Auf der einen Seite preislich, aber auch von dem Komfort, den man hat. Ja, natürlich finde ich ein Auto, wo man überall drin stehen kann, womöglich eine Dusche drin hat und so weiter, ganz toll. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich halt die Mobilität im Kleinen eher gut finde und dann, weil ich ja die größte Zeit alleine unterwegs bin, reicht mir diese Größe auch.
Und du wohnst ja auch nicht drin wie der Miesi, ne? Also das muss man auch dazu sagen, du hast ja noch dein Häuschen, wo du drin haust.
Wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, wir sind jahrzehntelang VW-Bus-Größe gefahren, auch mit mehreren Leuten für den Urlaub und für den Alltag oder auch für Extended-Urlaub, für Vanlife-Tests ist das die perfekte Größe. Da bin ich 100% bei euch. Das ist, ich glaube, deine Entscheidung ist genial und du wirst sehr viel Spaß da haben, vor allen Dingen, weil du dir ein Allrad gegönnt hast.
Ganz genau, da bin ich sehr gespannt. Das ist mein erster Allrad. Bisher bin ich immer nur ganz normal Hinter- oder Vorderradantrieb gefahren und habe natürlich den einen oder anderen schwierige Strecke gehabt, wo man dann mal nicht so weit kam mit dem Wagen. Und ich bin jetzt auch dieses Jahr durch die Gorafe-Wüste gefahren, auf dem Weg zurück von Marokko. Und kommt man an seine Grenzen mit einem normalen Zweiradantrieb. Ne?
Und ich weiß, du kommst aus dem Rheinland, aber ich komme aus dem Allgäu und da findet man Allrad auch gut. Das halbe Jahr.
Ja, also Rheinland, ich glaube, da hättest du jetzt ein bisschen, also ist eher das Ruhrgebiet.
Entschuldigung, pardon.
Aber ja, Rheinland ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich gucke, ist fast der Rhein etwas näher als die Ruhr.
Okay, kommt davon, wenn du mit einem Süddeutschen sprichst.
Wird denn der Maxus E-Deliver 7, ich sage nochmal den Namen, 5,40 Meter lang, 88 Kilowattstunden Batterie, wird das auch dein Alltagsfahrzeug sein oder hast du dann noch ein anderes?
Ja, es wird auch tatsächlich mein Alltagsfahrzeug sein. Also mit der Entscheidung, mit dem Wissen, dass der im Juni, der Hauptfahrzeug, das ist ein ID4, dass der weggeht, hatten wir uns im letzten Jahr dazu entschieden, wir hatten bisher nur ein Fahrzeug, haben wir tatsächlich uns entschieden, einen zweiten zu nehmen, und zwar einen kleinen Leap Motor T03, auch ein Elektroauto, das ist eines der ersten, die auch unter 20.000 als Neupreis neben dem Dacia Spring und, glaube ich, ein, zwei anderen, hat quasi als Auto für meine Frau. Der ist jetzt über ein Jahr alt, im Dezember war der ein Jahr, hatte so eine erste Jahresinspektion, wo wir nur 200 und ein paar kleine Euros für bezahlt haben für die Inspektion, gute Dienste geleistet, und das wird quasi unser Alltags für alles mögliche Auto sein. Der Camper ist dann der Zweitwagen. Das heißt, ist meine Frau, die ist regelmäßig jeden Tag unterwegs damit. Das heißt, wenn ich mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad hier fahre, dann ist der Maxus mein Alltagsfahrzeug. Ansonsten werden wir halt die Fahrten alles mit dem Leap-Motor machen, weil logischerweise im Ruhrgebiet ist das überhaupt gar kein Thema, hier mit 20, 30, 40 Kilometer Umkreis dann mit so einem kleinen Auto zu fahren. Das will ausreichen. Alles, was wir länger machen, also Urlaube und so weiter, wird dann das große Auto quasi das Standard. Unter anderem natürlich auch, ich hoffe mal, da werden wir uns sehen auf der Adventure Southside mit dem E-Camp logischerweise.
Natürlich.
Da wird dieser Wagen, also der Maxus, auch zu sehen sein. Also wer Interesse hat, sich das mal live anzuschauen, kann mich neben vielen anderen, euch natürlich auch, dann auf der Adventure Southside besichtigen.
Genau, ich werde besichtigen.
Sehr schön. Ich werde auch dort sein, auf der Adventure Southside. Ich werde wahrscheinlich sogar noch einen Vortrag halten und wir werden dort sicher den einen oder anderen Podcast aufzeichnen. Also da werden wir einiges machen, und wer da dazu stoßen möchte, unseren Hörern, wir können da gerne Hörertreffen machen, kann uns da treffen, und ich werde dort mit meinem Wohnwagen sein. Das werde ich dann ein bisschen umbauen als Studio, wo wir aufzeichnen, und wird sicher eine schöne Sache. Ich danke dir, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich würde bevor ich dich entlasse, wann wird das Auto denn vor deiner Tür stehen und du als glücklicher Mensch aus deinem Haus heraustreten in das Auto und losfahren? Wann wird der erste Fahrt sein?
Also das Auto steht ja zurzeit bei Alpine Camper in Lenkries. Der baut quasi die Möbel ein und das Dach und die Fenster und so weiter. Die Küche hat jetzt letzte Woche begonnen. Ich gehe mal davon aus, 2-3 Wochen wird es noch mit dem Möbelbau und den Details brauchen. Und dann werde ich irgendwie Mitte, Ende April nach München fahren und das Fahrzeug abholen. So der Plan. Weil am 1. Mai die erste Fahrt damit geplant ist. Insofern muss das Ende April hier vor der Haustür stehen.
Und wohin geht's am 1. Mai?
Am 1. Mai geht es tatsächlich auf ein Community-Treffen mit unserem Tierdrop, dem Miniaturing, wo wir mit 12 kleinen Tierdrops eine Wagenburg bauen. Oh. Das ist quasi das erste in diesem Jahr, und da freue ich mich schon drauf, weil das sicherlich auch eine interessante Community ist mit so kleinen Fahrzeugen.
Das heißt, der Maxus E-Deliver 7 kann auch Wohnwagen ziehen?
Aber sicher doch. Der hat also neben der 150
Kilo
Stützlast, kann der, glaube ich, 2 Tonnen ziehen.
Oh, okay. Das ist der ordentlich.
Als Allrad sogar einen extra Tow-Modus. Das heißt, da sollte es nicht das Thema sein, dort einen Anhänger zu ziehen. Wobei ich den Bedarf eigentlich maximal halt diese kleinen Anhänger bis 750 Kilo haben.
Was machst du mit deinem Teardrop? Den brauchst du doch eigentlich gar nicht mehr.
Ja, das ist so ein bisschen Schmerz in meiner Brust, weil es ist einfach ein schönes Fahrzeug. Also wirklich hat er uns gute Dienste bisher geleistet. Und das Schöne ist ja, der Maxus hat ja eine Anhängerkupplung. Das heißt, wir können ja auch mit beiden fahren. Und dann haben wir beide Welten. Das heißt, wir können das Teil am Campingplatz stehen lassen und können dann trotzdem mit dem Maxus fahren und uns einen Kaffee kochen am Wegpunkt, wenn man dann mal vom Spazieren zurückkommt oder das Eis aus dem Kühlschrank schlürfen oder im Eisfach. Ne? Das sind die Vorteile. Das ist aber ein Luxus, den wir uns dann nur erlauben, wenn wir es wirklich brauchen. Aber sehr wahrscheinlich wird das Fahrzeug dann oder der Anhänger irgendwann veräußert.
Ich werde mir den Wagen auf der Adventure Southside mal anschauen. Da werden wir uns bestimmt wieder treffen. Ich sage erstmal Dankeschön, Dietmar Köller, dass du bei uns zu Gast warst und uns einen Einblick gegeben hast in dein Projekt. Und ich bin mal gespannt, wie dieses Teil dann aussieht, wenn es fertig ist. Dankeschön, dass du da warst. Außerdem war mit dabei Christian Miesner. Ich bin Jerome Brunel und wünsche noch eine schöne Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder. Am nächsten Dienstag gibt es die nächste Ausgabe von Immovotion. Tschüss.
Vielen Dank und ciao.
Ciao.